Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall.
Ja, willkommen. Hallo wieder. Hi Ilias.
Hi Andreas.
Hallo Matthias.
Hallo.
Und diese Woche habe ich uns mal einen Gast aufgegabelt, über den ich mich sehr freue.
Bitte hallo Christian. Was?
Servus.
Genau, da die.
Hallo Christian.
Hallo.
Die vierte Stimme im Hintergrund ist der Christian Gussleitner. Und irgendwie bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich dachte, hey, auf LinkedIn, was der so manchmal kommentiert, das klingt gar nicht so blöd. Und irgendwas stand da mit Agile Coach, den kann man mal einladen. Wir hatten nämlich schon mal einen Scrum Master zu Gast und da ist natürlich dann gleich die erste Frage, ist jetzt, wie wir gescherzt haben, der Agile Coach die Beförderung vom Scrum Master oder wie läuft das?
Ja, das ist eine gute Frage, gell? Man kommt es natürlich auch, also das ist ja generell bei diesen ganzen Thematiken so, du kriegst, egal, also wenn du 10 verschiedene Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 10 verschiedene Definitionen, das ist nicht so einfach. Es sei denn, du nimmst den Scrum Guide richtig ernst, dann ist es relativ klar, was ein Scrum Master ist, weil das steht da drinnen, schwarz auf weiß. Das ist sozusagen die Job Description von einem Scrum Master. Das ist zwar auch immer noch sehr vage gehalten, aber alles, was da drinnen steht, macht ein Scrum Master aus. Agile Coach, das ist die Frage. Also kann sich jeder nennen. Und was das Berufsbild dann im Endeffekt ausmacht, ist auch wahrscheinlich sehr stark personen- und personenabhängig und umständeabhängig. Ja.
Ja, wenn das so kontextabhängig ist, dann fragen wir doch noch deinem, welche Probleme machen dir denn besonders Spaß? Oder was macht, ja, welche Probleme löst du gerne in deinem Job?
Also welche Probleme löse ich gerne? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist immer so eine Frage, weil man wär schon gerne Probleme. Ja? Also ich hab dann gerne die Lösung, die Probleme dann weniger.
Ich merke schon, also der Scrum Master und der Agile Coach sind sich zumindest darin sehr einig, dass es sehr viel, es kommt drauf an, ist.
Genau.
Das habe ich schon gemerkt.
Das ist richtig.
Aber wie kann man sich denn dein Daily Business vorstellen? Mit wem interagierst du denn überhaupt? Also was ist denn, was machst du denn so?
Also ich meine, jetzt meine persönliche, also wenn ich mir jetzt meine persönliche Rollenbeschreibung zulegen muss, und ich glaube nicht, dass ich da jetzt überall Anklang finden würde damit, aber wenn ich jetzt für mich beschreiben würde, wie mein Job aussieht und beziehungsweise aussehen sollte, wäre es, dass ich gemeinsam mit meinen Teams Wert liefere, und zwar so, dass ich mich idealerweise wohlfühle mit ihnen. Ja, und das möglichst auf eine intelligente Art und Weise eben Probleme auch gelöst werden. Ja, also das klingt jetzt sehr vage, das muss man natürlich dann immer im Kontext sehen von Softwareentwicklern, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das heißt, es gibt auch schon einen gewissen Rahmen vor. Ja, so das ist immer relativ grob und dann kommt es dann immer darauf an, weil man muss auch sehen, ist das ganze Begriff Agile Coach hat auch eine gewisse Entwicklung genommen, gerade in den letzten Jahren, da ist das ein ziemlich heißer Schüssel. und man merkt, das ist natürlich auch, es steckt auch mehr Geld dahinter, hinter diesem ganzen Begriff. Also das ist ja eigentlich im Endeffekt ist ja auch ein Produkt. Ja. Und es muss sich halt jeder für sich, der in diesem Job arbeitet, für sich eine sinnvolle Rolle finden können. Ja. Und deswegen ist es auch relativ schwierig, glaube ich, das jetzt wirklich so zu definieren. Also ich tue mir immer ein bisschen schwer, weil, glaube ich, auch relativ viel davon abhängig ist, wie der Kontext aussieht, wie es meine konkrete Arbeit aussieht.
Wenn wir mal über den Kontext reden, was ist denn so eine klassische Firma, wo du dich gerne aufhaltest? Also ist es eher ein großer Konzern, ist es ein kleines Startup, ist es ein mittelmäßiges Unternehmen? Gibt es da so eine Richtung?
Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin gerade in einer Firma und es gibt grundsätzlich bei jeder Firma, wo man ist, gibt es immer so kritische Dinge auszusetzen. Also ich sage das jetzt nochmal als K-Wert dazu. Nicht alles, was ich jetzt kritisch anmerke, ist direkt auf meinen aktuellen Arbeitgeber bezogen. Aber ich glaube, dass...
Das gilt auch für mich, by the way.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, ist ja heikel. Ne? Ich glaube, dass große Konzerne, die eine gewachsene Struktur haben und eine lange Geschichte haben, sich sehr, 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 sehr schwer tun, tatsächlich agil zu arbeiten, sagen wir mal so. Also das ist fast ein Widerspruch in sich. liegt es nicht daran, dass die Menschen in solchen Unternehmen jetzt irgendwie zu blöd dafür wären, aber das ist einfach, spielt sehr viel mit. Ja. Die ganze Struktur, die gewachsene Kultur. Irgendwann ist man bei einer gewissen Größe einfach damit beschäftigt, die Vorstellungen des Unternehmens zu erfüllen und verliert dadurch auch den Kontakt zum Kunden, habe ich den Eindruck. Also wenn du mich jetzt fragst, in welchen Unternehmen ich tatsächlich gerne, also mein Favorit sozusagen ist es ein Startup, aber schon ein bisschen mehr als jetzt, sagen wir mal, 5 Leute in einer Garage, sondern schon mit einem vernünftigen Businessmodell dahinter, wo auch der Cashflow funktioniert, wo man aber wirklich dann, wo man mehr Arbeit hat, als man eigentlich leisten kann. Aber dann, das zwingt einen dazu, diese Constraints zwingen einen dazu, intelligente Entscheidungen zu treffen.
Man könnte quasi Personio sagen.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du noch sagen willst, dass ihr heirat.
Ach ja, wir heiraten. Aber ich glaube, so ein Unternehmen, also nach sowas hört sich das an. Ja.
Aber meinst du wirklich, also klar, Personio, die sind ja, ihr seid ja jetzt auch ein bisschen weit weg von den 5 Personen und der Garage. Aber meinst du wirklich, also ich denke jetzt bloß gerade drüber nach, ich habe mit ein paar Startups zusammengearbeitet, aber glaubst du wirklich, dass so in dem Bereich 5 bis 25 Leute, dass dann Agile Coach in der Größenordnung Mehrwert liefert?
Das ist eine gute Frage. Also, das ist auch wieder kontextabhängig wahrscheinlich, aber ich glaube ehrlich gesagt, ab einer gewissen Größe, und ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Größe oder welcher Personenanzahl, ab einer gewissen Personenanzahl wird es einfach unübersichtlich. Ja? Und da fängt es dann auch irgendwann einmal an, da fängt man auch irgendwann einmal an, Waste zu erzeugen oder mehr Waste zu erzeugen, als man eigentlich verträgt, das Unternehmen. Ja. Das ist auch einer der Punkte, wo ich sagen würde, okay, da kann's so eine Rolle, die jetzt ein bisschen außerhalb steht, noch ein bisschen, ja, durchaus gebrauchen. Ja. Ich sage aber jetzt nicht unbedingt, dass es das unbedingt Agile Coach sein muss. Also, für mich sind natürlich diese Begriffe, ehrlich gesagt, ein bisschen verschwimmen. Also, wenn es ein guter Manager ist, ja, oder eine gute Führungspersönlichkeit, in welcher Form auch immer, ja, die den richtigen Blickwinkel reinbringt, das ist kann genau den gleichen Wert liefern, bin ich absolut davon überzeugt. Ja. Nur braucht sie eben diesen gewissen Blick drauf.
Und jetzt, wie würdest du mich überzeugen? Also stell dir vor, ich bin jetzt irgendwie, habe jetzt mein Tribe, habe jetzt mein Team und wir würden uns irgendwo treffen. Ja? Und wie würdest du das mir das verkaufen?
Wir würden uns treffen und ich würde dich gerne davon überzeugen, dass du mich sozusagen bei dir aufnimmst. So quasi ein Vorstellungsgespräch.
Das ist ja der falsche Ansatz, oder? Da kommen wir wieder zurück. Das ist doch dasselbe Problem, was wir bei der Scrum Master Folge hatten, ne? Weil letztendlich kommt es halt auf die agilen Grundwerte und Prinzipien an und da ist halt erstmal Vertrauen dabei und Respekt. Und das heißt, ich werde dich nicht verkaufen, wenn wir nicht schon irgendeine Art von Beziehung, die auf Vertrauen und Respekt irgendwie aufbaut. Weißt du, das hat dann nichts mehr mit Verkaufen zu tun irgendwie.
Und die Frage ist ja auch, welches Bedürfnis steckt denn bei dir dahinter, Elias? Weil du wirst ja nicht einfach nur mit irgendjemandem ein Vorstellungsgespräch führen, weil der sagt, hey, ich bin Agile Coach. Und dann sagst du, ja, cool, ich würde dich mal anstellen, aber jetzt erzähl mal, warum.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt Agile Coach wäre, ich würde, glaube ich, durch die Welt wandern und würde das predigen, ja, dass der, dass den Wert, den ich halt liefern würde, ja, und ich glaube, diesen Wert, den kann man sehr gut verkaufen, den kann man auch sehr schön verpacken. Was dann da hinten danach rauskommt, ist eine andere Sache, darauf können wir vielleicht später hinkommen, aber was ist denn so, genau, was?
Na, aber ich finde die Frage absolut berechtigt, weil natürlich ist diese ganz werte Diskussion, das spielt auch mit rein, ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man diese Arbeit machen kann, ohne ein gewisses stabiles Wertegerüst zu haben, ja, und das auch leben zu können. Aber deswegen stellt mich keine Firma ein. Ja. Also ich bin nicht der Bürofahrer, im Gegenteil. Mhm. Also es muss schon, und da lege ich persönlich meiner Arbeit schon sehr viel Wert drauf, es muss empirisch nachweisbare und auch messbare Ergebnisse liefern. In welcher Form auch immer. Das ist, in welcher Form auch immer ich diese gemeinsam mit meinen Teams auch erreiche. Ja, aber mein persönliches Ziel ist es, dass ich innerhalb von einem gewissen Zeitraum dann auch tatsächlich darauf verweisen kann, dass sich die Arbeit verbessert hat. Ja, das kann jetzt Also kann einerseits qualitativ natürlich sein. Also für mich gehört es zu einer vernünftigen Arbeitsweise eine Grundzufriedenheit der Beteiligten dazu. Also das ist für mich wesentlich. Ich halte das für grundlegend dafür, dass gerade Leute an der Wissensarbeit vernünftig arbeiten können. Da braucht es ein gescheites Umfeld, da braucht es ordentliche Arbeitsbedingungen inklusive dem einer psychischen Gesundheit. Also das gehört alles dazu, das kann man qualitativ nachweisen. Ja. Es braucht aber auch jetzt in Bezug auf die Arbeit selbst und auf die Wertlieferung auch nachweisbare und nachvollziehbare Ergebnisse. Ja. Meiner Erfahrung nach sind die Grundlagen dafür gar nicht da, dass man das überhaupt nachweisen kann. Also damit würde ich mal anfangen. Ja. Und zu sagen, okay, wir machen jetzt überhaupt einmal das für uns sichtbar, was wir da eigentlich tun. Ja. Das kann alles Mögliche bedeuten. Also das heißt, jetzt mal, dass man
Das fängt ja schon damit an zu sagen, wie definiere ich Wert? Ne, was ist eigentlich Wert für mich, diese Diskussion zu führen, um danach dann
Hatten wir die nicht schon mal?
Weiß ich nicht.
Bestimmt. Doch, beim Thema Quality Assurance und so.
Ja. Ah, ja. Oh, jetzt ist es philosophisch, das ist ein super Thema. Ja. Na, aber das ist genau die richtige Frage, finde ich. Ja. Das Problem ist, Wert ist halt, ich meine, es ist jetzt so ein bisschen das heilige Kabel, es ist trotz allem im echten Leben halt sehr schwer zu messen. Ich meine, natürlich, du musst ökonomisch erfolgreich sein, danach bemisst sich halt mehr Wert. Wir sind dann jetzt zum Spaß sozusagen alle da, sondern wir sind da, um Geld zu verdienen. Das sind so die Rahmenbedingungen, die uns gesetzt sind. Aber es kann auch zum Beispiel Kundenzufriedenheit sein, dass es nicht direkt in den Umsatz umschlägt, ja, kurzfristig zumindest. Ja. Auch das kann etwas sein, was ich messen kann. Ich kann aber auch ganz klassisch, wenn ich jetzt wirklich nur auf die Art und Weise der Softwareentwicklung oder auf die Art der Zusammenarbeit, wenn ich auf das fokussiere, dann kann ich mir anschauen, okay, wie will ich denn sagen, schnell, aber wie smooth können wir denn eigentlich delivern? Ja? Und das kann ich messen. Ja? Und da kann ich aber auch messen, wo die Probleme liegen und kann aber auch zeigen, dass die besser werden, ja, im Laufe der Zeit. Solche Dinge, also das muss drinnen sein. Und meiner Ansicht nach, jeder Agile-Coach, jeder Scrum-Master oder jeder, der sich in diesem Bereich betätigt und solche Ergebnisse nicht liefern kann, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja. Ja, und das glaube ich, genau, das glaube ich, ist ein generelles Problem, dass man einfach den Wert des Agile-Coaches nicht wirklich wahrnimmt oder halt zumindest halt das nicht glaubt. Ja, deswegen sind halt Zahlen so wichtig und eben Fakten, damit wir auch die Leute langfristig überzeugen davon, dass ein Agile Coach, ein Scrum Master und so weiter sinnvoll sind. Ja, ja. Und wie du siehst, ich bin ein großer Fan davon und das finde ich als eine sehr wichtige Sache. Ja.
Es ist nicht nur das, dass da geht es nicht nur um die Rechtfertigung, sondern also meiner Position. Es geht auch darum, dass ich einem Team Tools in die Hand gebe, damit es sich selbst da in seinem Kontext orientieren kann.
So, aber jetzt meine Frage, wie ist dann die Unterscheidung zwischen dem Agile Coach, den du definierst, und einem Scrum Master? Weil wenn du dem Team die Tools an die Hand gibst, dann übernimmst du ja auch schon viele Aufgaben von einem Scrum Master, oder?
Ich persönlich sehe da relativ wenig Unterschied. Ja, also okay. Das sind wieder diese Glaubenskriege. Ja. Ja.
Nee, aber das ist ja sehr spannend zu sehen. Also ich meine, wir hatten einen Scrum Master da, der gemeint hat, ja, Agile Coach ist halt dann eher so auf der Management-Schiene unterwegs, der dann das Unternehmen irgendwie agiler aufstellen will, und der Scrum Master ist halt dann eher derjenige, der auf sein eigenes Team schaut.
Ja, aber das sind aber auch die Leute, die den Scrum Guide nicht gelesen haben und nicht gelesen haben, dass der Scrum Guide, dass der Scrum Master auch für die Organisation zuständig ist und nicht nur fürs Team, ne? Also.
Du meinst, Grüße gehen raus, sollte nochmal lesen. ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nicht Organisationen gibt, die zu groß sind, wo du wirklich beide Rollen brauchst, und ob es nicht, wie du auch gesagt hast, Christian, einfach Startups gibt, wo das ein und dieselbe Rolle ist, wo du natürlich vielleicht vor irgendjemandem, der eher so aus der BWL-Ecke kommt, verteidigen musst, dass man hier agil arbeiten muss, aber du trotzdem im Team agierst. Also weiß ich nicht. Ich glaube, dass es da beide Extreme geben darf und kann.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich da sage, weil ich bin diesen ganzen Begrifflichkeiten gegenüber extrem kritisch. mir geht das einfach echt auf den Sack teilweise. Ja. Ein Scrum Master, das ist ein Typ mit einem 2-Tages-Seminar mit genug Geld, dass er sich's leistet. Und Agile Coach ist, ich weiß es nicht genau. Ja. Ich meine, im Endeffekt das Gleiche, nur halt in einer anderen Zertifizierungsbude ohne offizielles Zertifikat von Scrum Alliance, dann bist du ein Agile Coach. Im Endeffekt, wie heißt das auf Englisch? Proof of the pudding lies in the eating. Ja? Also wenn du dazu in der Lage bist, in so einem Kontext in Teams zu arbeiten und gemeinsam mit deinen Teams Ergebnisse zu liefern, ja, dann ist es mir völlig wurscht, wie du das nennst oder wie du dich nennst. Ja. Es gibt natürlich, also völlig wurscht ist es nicht, es gibt schon, glaube ich, ein paar grundsätzliche Glaubenssätze, möchte ich das gar nicht nennen, aber sowas wie Leitplanken, ja, die gegeben sein müssen. Ja. Also ich sage niemandem, was er zu tun hat zum Beispiel. Das mache ich nicht. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen mir und einer hierarchisch höher gestellten Führungskraft. Ich muss überzeugen, ohne jemanden sagen zu können, was er zu tun hat. Ja. Das braucht auch eine gewisse Herangehensweise. Also solche Dinge. Ja. Also es gibt schon ein paar, und natürlich man das Agile Manifest natürlich, ja, also das ist sozusagen das, wo das Ganze entstanden ist, wie relevant das mittlerweile noch ist, sei mal dahingestellt, aber es gibt schon ein paar so Ausgangspunkte.
Das ist ja auch bloß ein relativ vages Leitmotiv, dass dir sagt, du musst selbst irgendwie balancierende Entscheidungen treffen zwischen ne, funktionierender Software über Dokumentation und so weiter, ne, und Menschen über Prozesse, über Tools und sowas, das ist ja alles eine Abwägungssache.
Ja, man darf halt nicht vergessen, die ersten Leute, die tatsächlich agil Software entwickelt haben, die waren nicht agil, weil es diesen Begriff in dieser Form noch nicht gegeben hat. Ja? Genauso wenig wie, ich weiß nicht, Buddha war kein Buddhist. Ja? Das war dann irgendein Typ, der, weil, ihr wisst, worauf ich hinaus bin, wir hängen jetzt auf den Begriffen auf, aber in Wahrheit geht es um was anderes.
Spannender Gedanke, ja. Sehr spannend. Vor allen Dingen, weil alle jetzt plötzlich agil sein wollen und aber auch da dann nicht wissen, was agil ist, sondern halt einfach nur agil draufschreiben.
Deswegen war ich auch ein Fan von Tobias Meyers Buch hier, The People's Scrum, weil das halt sehr ne, weg vom Scrum geht, sondern mehr nach, wie arbeiten wir als Menschen, als Teams, als Zivilisation zusammen und wie fühlt sich Scrum an, ne? Und nicht, was ist Scrum nach Scrum Guide, das relativ wenig von dem erklärt, warum du das tust und warum das gut ist, sondern bloß ein ne, Framework vorgibt, so, mach das mal so und dann wirst du schon sehen, so nach dem Motto. Das ist manchmal schön, einfach so dieses unabhängig von den Begriffen, die dann halt so eingeführt werden wie Scrum Guide oder Scrum Master oder sowas, ne, mal über das Prinzip des, wie arbeiten wir zusammen und wie liefern wir als Person, Team, Gesellschaft Wert und so zu reden.
Ja. Da ist jetzt, ich meine, da ist jetzt der Begriff Scrum echt ein bisschen schwierig, weil, ich meine, wenn man sich das Buch von Jeff Sullivan durchliest, wie heißt das? Du weißt ja, also genau, es geht im Endeffekt, dass du doppelt so viel Wert in der Hälfte der Zeit lieferst. Also da geht's, das ist ein Framework, um wirtschaftliche Bedürfnisse zu bedienen und nicht menschlichen Bedürfnissen zum Ausdruck zu verhelfen, behauptest du mal. Es geht nicht anders, behauptest du mal. Also ich glaube, dass vernünftige Wissensarbeit nicht möglich ist, ohne menschlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das glaube ich, zumindest nicht langfristig. Ja. Mhm. Aber die Idee von Scrum ist, scheiß schnell Software zu liefern in guter Qualität etc. mit irgendwas dazugehört. Ja. Das ist kein humanistisches Projekt, sondern da geht es um Wertlieferung.
Ich gebe dir recht, total, weil ich bin der Ansicht, dass ein Produktteam ist dazu da, um die Seite von Business, also was wir vorhin schon hatten, so die Business Needs und die Customer Needs irgendwie zusammenzubringen und das irgendwie zu delivern. Und dann gibt es halt Leute, die da ein Stück weit außerhalb stehen, auch wenn Andreas mir jetzt wahrscheinlich gleich an die Gurgel springt, das ist der Scrum Master und oder der Agile Coach, der halt dann dafür da ist, zu sagen, die liefern da, aber die müssen auch ein bisschen auf sich schauen und das mache ich jetzt. So würde ich das definieren.
Das habe ich nicht ganz verstanden, was der die liefern, aber sie müssen auch auf sich schauen.
Ja, die liefern halt den Wert für den Kunden und fürs Business, aber es muss ja auch irgendjemand nach den Leuten schauen, die das machen. Weil genauso wie es Christian gesagt hat, Scrum ist irgendwie der Prozess dahinter, der dafür sorgt, dass das alles super schnell geht, aber sollte auch für die auch irgendwie Spaß machen und nicht nur harte Arbeit sein.
Naja, und da kommen wir doch wieder zu den Punkten, wie, was sind denn die Werte, die ich als Team habe, was sind so gute Setups, wie viele Teams arbeiten, wie vielen Produkten und wie ist das Verhältnis zueinander? Und dann kommst du wieder zu diesen Dysfunctions of a Team und so weiter und so fort. Und letztendlich geht es dann wieder darum, wie arbeiten wir als Team zusammen und wofür arbeiten wir? Was ist der Wert, den wir in der Welt sehen wollen? Dadurch wird es jetzt schon wieder sehr, sehr allumfassend, philosophisch, aber auch eben doch so eine humanistische Geschichte irgendwie.
Ja, aber irgendjemand muss ja auch für diesen Wert stehen, oder? Und das kann meistens das Team nicht so richtig.
Ja.
Und deswegen braucht es irgendjemanden, der ein Stückchen außerhalb
Den Prediger. Steht. Den Prediger, der ich zeige euch, dass es auch, dass man auch für coole Dinge arbeiten kann.
Aber ich stimme dir total zu. Also man muss die Sinnfrage für sich schon beantworten können. Ja? Weil, also sagen wir mal so, für mich persönlich ist es, ist das Erleben von Erfolgen gemeinsam mit meinem Team extrem wichtig. Ja? Aber im Vordergrund steht jetzt für mich jetzt dadurch nicht, dass auf irgendeinem Firmenkonto das Geld wächst. Ja? Das ist also gefühlsmäßig, emotional ist das nicht das, was mich antreibt. Ja? Ich bin mir zwar dessen bewusst, dass ich in diesen Rahmenbedingungen arbeite und es ohne diese Rahmenbedingungen meine Position, meinen Job nicht gäbe. Ja? Persönlich emotional antreiben, damit was anderes. Ja? Da treibt mich genau diese Sinnfrage an. Ja? Also es befriedigt mich persönlich sehr, sehr wohl, dass wir vernünftig arbeiten können gemeinsam, ja? Ohne dass sie wer umbringt dabei. Und das Gute daran ist, und das lernen wir erst im Laufe der Zeit, so ist wieder, dass viel von dem, was uns auch wirtschaftlich erfolgreich macht, auch tatsächlich uns persönlich was bringt. Ja? Also zum Beispiel glaube ich, oder bin mir ziemlich sicher, dass ein Softwareentwickler, der 70 Stunden in der Woche arbeitet und das monatelang, ja? Also richtig, oder 80 Stunden, so richtig hardcore, ja? Der erzeugt irgendwann einmal auch ein wirtschaftliches Problem. Ja? Nicht nur ein menschliches. Und der macht Fehler, der macht sie kaputt, der kostet so viel Geld. Ja? Vielleicht ist es ja nur grattig. aber das ist nicht sustainable auf die Dauer. Ja? Und man muss so auch nicht arbeiten, um tatsächlich gut zu arbeiten. Ist sowohl menschlich als auch von der ökonomischen Betrachtungsweise. Und da gibt's eine große Schnittmenge. Ja? Und diese Schnittmenge zu eruieren und die auszunutzen, das gehört auch zu meinem Job dazu.
Also, da machst du auch schon wieder Fässer auf, ne? In Sachen Sustainable und wie wir dann sehen, dass sich aber wirtschaftlich lohnt, dass Leute gut behandelt werden und sowas. Dass du natürlich da auch Extreme hast, wie gerade QA-Teams, die halt irgendwie total unterbezahlt sind, dass sie das Essen in der Kantine nicht leisten können und so weiter, ne? Diese Geschichten, dieser harte Kapitalismus, den es halt gibt. Versus ja, aber wenn man ihnen zeigt, es ist möglich. Man kann auch mit glücklichen, zufriedenen Menschen sustainable und sehr erfolgreich wirtschaften. Aber leider halt auch mit sehr unglücklichen, ausgebeuteten und ersetzbaren Menschen. Das geht halt leider auch noch.
Ja, siehe Amazon. Muss aufpassen, aber es gibt große Konzerne, die sind bekannt dafür, dass sie keine guten Arbeitsbedingungen liefern und sind aber wirtschaftlich extrem erfolgreich.
Oh Mann. Das wäre aber krass philosophisch und politisch und weltanschaulich geworden.
Das kurz vor der Wahl.
Das haben wir alle schon Briefwahl gemacht, ist doch wurscht.
Ja, und die Folge kommt ja erst am Wahlsonntag raus.
Ach so, insofern. Ja. Christian darf ja eh nicht unseren Bundestag wählen. Wo bist du? Wo arbeitest du gerade?
Ich bin in Wien.
Ah, schön.
Boah, ganz okay.
Ja. Aber zur Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, wie sieht denn dann dein Tag so aus, wenn du so arbeiten gehst?
Ja, relativ. Es kommt immer drauf an. Ich habe auf jeden Fall so wieder, also ich arbeite mit Teams, ja, also das heißt, ich habe auf jeden Fall meine fixen Sündpunkte. Das heißt, ich versuche immer an Dailies teilzunehmen, regelmäßig. Also ich bin in so vielen, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Also ich habe jetzt nicht vor, meinen Kalender so voll zu pflastern, dass ich von 9 to 5 im Meeting sitze. Das geht nicht aus. Ne?
Das ist der riesengroße Unterschied zwischen dir und mir.
Ja, wie läuft das bei dir? Sitzt du so wie in Meetings?
Nein, wir reden nicht über mich.
Und nächste Woche zu Gast Ilias.
Genau. Wir können über mich reden, weißt du? Wir können kurz über mich reden, weil ich arbeite in einem Team. Es gibt andere Teams in dieser Organisation und versuche mal Leute irgendwie zusammen an einen Tisch zu bringen, um irgendwas Wichtiges zu klären. Ich schaue mir dann deren Google-Kalender an, gucke, wie sich die überlappen und denke mir, cool, In 3 Wochen am Mittwoch haben wir 45 Minuten Zeit, alle, wo noch nichts eingestellt ist, wo wir dort richtig drüber reden können. Wie willst du da irgendwie was, ne, irgendwie schnell, agil was tun?
Ich glaube, über Meetingkultur, da können wir auch noch mal reden. Das ist so.
Ja, aber wann habt ihr dann Zeit zu arbeiten? Also ich habe mir sogar ein extra T-Shirt machen lassen, da steht drauf Meetings are not work.
Ja.
Es ist kein, Meetings sind Meetings, ja. Versuche persönlich nicht zu vermeiden, aber doch einzuschränken.
Ich glaube, also mir geht's trotzdem recht gut. Es ging hauptsächlich um die anderen Leute und den Überschneiden. Also wenn 3 Leute 33% blockiert haben für Meetings, dass du dann trotzdem noch irgendeine Lücke findest, wird das immer unwahrscheinlicher. Wenn du plötzlich 5 Leute an einen Tisch springen musst und alle haben schon 33% voll des Kalenders, Herr Fun. Persönlich würde ich schätzen, komme ich so zu 75% Arbeit eigentlich.
Also ganz okay.
Aber das heißt dann, Christian, dein Tag ist so ein bisschen, also er ist nicht unglaublich krass strukturiert, ja. Richtig? Ja. Der ist ein bisschen reaktiv, richtig? Also wenn irgendwas passiert, dann... Ja. Mhm.
Genau. Also es ist wie ein Kanban. Ja? Mhm. Zu viel WIP macht dich unflexibel und irgendwann steckst du fest. Ja? Zu viele Meetings ist genau das Gleiche. Du steckst nur in Meetings drinnen, aber du kannst tatsächlich nicht mehr auf das reagieren, was gerade in dem Moment wichtig ist. Was am meisten Wert hat, sozusagen. Das heißt, mein Tagesablauf kann ich jetzt so... Also ich habe natürlich schon immer wieder meine Meetings, wo ich hin muss oder hin möchte, aber ich versuche mir absichtlich nichts zu sehr zu strukturieren.
Mhm. Wie viele, weil du hast vorhin Teams gesagt, also Plural, wie viele Teams, du musst nicht sagen, wie viele du jetzt hast, aber was ist denn so der ideale Wert, den du siehst für dich?
Kommt auf die Teams drauf an. Das ist wieder so, das kommt drauf an, Frage, ne?
Ja, aber das ist eine super valide Antwort, da glaube ich.
Es gibt Teams, die haben einfach wirklich, also die wissen einfach, wie ihr Scheiß läuft und dann brauchst du, da gibt es vielleicht mal hier und da irgendwie eine Frage oder ein Anliegen oder so, aber die brauchen nichts. Ja? Wenn du mal eingearbeitet hast und die sind wirklich drinnen im Continuous Improvement und haben halt wirklich die volle Verantwortung für das übernommen, was sie tun. Ja? Also was willst du mit so einem Team noch groß coachen? Ja? Von denen kannst du höchstens lernen.
Das heißt, um kurz einzuspringen, das heißt, das ist so ungefähr dein Ziel, oder? Also das ist das Zielbild, dass die Teams autonom, autark, selbstständig und also in diesem Continuous Improvement Modus sind. Mhm.
Also das ist so der Klassiker, ich hab das vor Jahren mal eine Scrum-Master-Zertifizierung gemacht und da wurde mir das auch so vermittelt, das habe ich für mich auch übernommen. Also mein Job ist es schon, mich selbst überflüssig zu machen.
Finde ich gut, sage ich auch immer, dass die das machen sollten.
Wem sagst du das?
Jedem Scrum-Master und jedem Agile-Coach.
Ich will mich auch überflüssig machen, dass niemand mich mehr fragt.
Du, ich würde mich auch gerne überflüssig machen.
Einfach irgendwo sitzen und nichts tun.
Einfach nur überflüssig sein, ja, richtig.
Ziel des Lebens. Nee, aber du hast ja vollkommen recht mit dem, was du sagst.
Aber dann könnte ich auch richtig entspannt lange Urlaub machen, mit dem Gefühl, mich braucht gerade keiner.
Ja. Das soll es auch sein, oder?
Aber das Gefühl ist aber wahrscheinlich übertrieben. Es ist ja nicht so, dass die Leute dich wirklich brauchen. Also vielleicht gibt es Teams, die irgendwie dysfunktional sind oder Arbeitsumgebungen, wie auch immer. Aber normalerweise sollte ein Team ja auch mal ohne gewisse Teammitglieder auskommen können, dann einfach so und keiner geht daran kaputt oder ist verwirrt oder wie auch immer. Also es geht ja um nachweisbare Werte, ne? Setzt du die dir selber oder definierst du die zusammen mit irgendwelcher, mit der Executive-Ebene oder so? Oder hast du da deinen eigenen Agile-Coach, dein eigenes Backlog, wo du irgendwie sagst, hey, das, also so OKR-Style, das möchte ich erreichen, so in den nächsten paar Monaten.
Na, ganz so strukturiert ist es, also es ist schon strukturiert, aber es ist nicht so auf die Art und Weise, wie du das gesagt hast. Also wir haben schon, also wir gehen das Ganze aktuell, wir gehen das Ganze qualitativ an, das heißt, wir machen tatsächlich auch in den Teams Surveys, wo wir uns auch die Zufriedenheit mit uns abfragen. Aber es gibt auch, also in meinem Kontext gibt es natürlich auch ganz, ganz andere Bewertungskriterien, die wir uns zulegen und an denen wir uns auch selbst messen müssen. Das heißt, also man kennt ja die üblichen Metriken, mit denen man als Softwareentwickler arbeitet. Also das geht von
ganz banalen Sachen, so wie Bugcount, bis zu Cycle-Time-Lead-Time-Messungen, bis zu tatsächlich kundenbezogenen Metriken, und da schauen wir regelmäßig, ob wir uns verbessern oder verschlechtern. Ja. Und das kann auch ganz informell passieren. Ja. Also einfach mal auch über keine Ahnung, Play Store-Bewertungen. Wie schaut es aus mit der aktuellen Zufriedenheit unserer App? Also das Ganze, du baust ja ein Ökosystem zusammen, ja. Aus diversen Kriterien, anhand du dich selbst misst und anhand von denen du deine Arbeit misst. Das ist auch Ziel meiner Arbeit, und auf eine sinnvolle Art und Weise, weil so eine, die Metriken nicht das Ziel werden, sozusagen. Aber wir wollen uns einen guten Überblick darüber verschaffen können, wie es eigentlich ausschaut in unserer Arbeit. Und das kann aber wieder ganz kontextabhängig sein, wie das dann im Endeffekt, also worauf wir da schauen müssen. Ne? Also ich arbeite auch mit einem Team, das hat jetzt wenig mit tatsächlichen Kunden da draußen in der Welt zu tun, sondern das liefert eher Services intern. Ja. Da schaut das natürlich anders aus. Ja. Da
haben wir auch deine Kunden halt intern, ne? Also muss man die halt ansprechen.
Ja, da geht es auch viel um Stabilität. Das heißt, es geht auch wirklich, also das ist ein Team, das hat wirklich einen extrem hohen Qualitätsanspruch an sich selbst. Ja. Da geht es auch wirklich darum, also das hat eine Bug-Occurrence, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist extrem niedrig, das Ganze. Da wird auch wirklich, also da schauen wir wirklich stark wirklich eher code-relevanten Qualitätsmetriken. Ja. Ja, wie gesagt, das ist immer kontextabhängig. Ja.
Aber letztendlich ist ja, also selbst wenn du jetzt intern Produkte entwickelst, sind natürlich deine, weißt du, die Produktmetriken, die man so lernt, halt wie überhaupt, ne, NPS und so Scherze, die gelten ja auch für, wenn du innerhalb der Firma, also internes Produkt irgendwie entwickelst.
Ja, ja, kommt natürlich darauf an, ob du jetzt in einem Kontext arbeitest, wo sich unterschiedliche Organisationseinheiten tatsächlich als Service Provider und Kunden verstehen.
Mhm, ja, das ist richtig.
Ist bei uns jetzt nicht so, leider. Mhm. Ja, also, oder ich glaube, da braucht es halt auch schon einen gewissen organisatorischen Reifegrad, damit man tatsächlich auch organisationsintern Kollegen als Kunden betrachtet und damit einbezieht.
Ja, ich glaube, das ist insgesamt ein Problem, aber also ich glaube, das ist nicht nur so mit rein internen Produkten auch so. Ich glaube, das ist auch bei vielen Firmen so, dass so Backend und Frontend sich nicht gegenseitig als Kunden sehen. was ja schon de facto so ist. Aber finde ich auch spannend, weil das wäre dann wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, da macht dann ein Agile Coach total Sinn, wenn ich so sage, okay, die Organisation hat nicht verstanden, dass sie interne Kunden hat.
Ja. Und dort auch wahnsinnig viel Zeit verlierst. Also das muss man auch sagen. Das ist vielleicht ein bisschen eine Vanity Metric, dass wir sagen, okay, wie schnell können wir tatsächlich liefern? Ich meine, es macht schon einen Unterschied, aber sagt das nichts über den Wert des Gelieferten aus. Aber wenn es nur darum geht, dass du tatsächlich ein bisschen smoother und schneller Zeit verlierst, dann wirst du merken, dass du gerade bei diesen internen Schnittstellen am meisten liegen wirst. Dass du das extrem viel, also innerhalb eines Teams, wenn die gemeinsame Arbeit halbwegs tickt, dann bleibt nicht so viel liegen. Aber alles, wo du mit anderen zusammenarbeiten musst, wo es über den eigenen Silo hinausgeht, dort bleiben dann wirklich die großen Brocken liegen.
Ich glaube, dass in einem Team sehr viel Waste generiert wird. Also zumindest in einem, das nicht hundertprozentig eingespielt ist. Das kann alles super gut funktionieren. Ich glaube aber, dass du da noch viel schlimmere Sachen verbrechen kannst als in der Organisation selber. Aber ich glaube, das ist auch, wie du so schön sagst, das kommt sehr drauf an, auf das Team.
Und da würde ich gern, ehrlich gesagt, auch mein größtes Learning für heute mal preisgeben, wenn ich darf. Ich habe selten in einem Podcast wirklich so oft das Wort oder den Satz, es kommt drauf an, gehört, weil ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint. Ich glaube, es ist ein verdammt schwieriger Job, sich an die Gegebenheiten, jedes Mal neuen Gegebenheiten anzupassen. Vor allem, wenn du halt viele, viele Teams hast, ja, und da halt oft die Firma wechselst, weil du halt quasi ein Freelancer bist oder whatever. Und ich habe höchsten Respekt davor, die Sachen halt wirklich jedes Mal objektiv zu betrachten und sich dann dem Team anzupassen. Also das ist mein persönliches größtes Learning und ich glaube, das ist die Definition von Agilität, oder? Würde ich mal sagen.
Na, mit dem Gedanken bitte doch empirisch. Ne? Wir setzen uns zusammen, wir überlegen, was ist eigentlich Wert und schauen, ob man den überhaupt messen kann in der Form, wie wir Wert definieren. Ne? Also es ist je nach Situation und den Menschen, die da arbeiten, bedeutet halt Wert etwas sehr, sehr Unterschiedliches.
Aber das meine ich.
Ja. Also genau, sich offen dem zu öffnen und zu gucken, was ist denn für euch eigentlich wichtig und ja. Doch, gut.
Ja. Ja, aber es ist nicht alles relativ. Das möchte ich schon noch dazu. Also ja, es braucht extrem viel Flexibilität, aber man muss trotz allem wissen, einerseits, was für einen persönlich wichtig ist und was also in den Kern des eigenen Tuns ausmacht. Gleichzeitig aber auch, worauf man schaut, ist um. Du musst, wenn du jetzt ein Team gehst, und selbst wenn die Umstände ganz anders sind als in deinem vorherigen Team, musst du trotzdem irgendwann einmal für dich ein Bild zusammenbauen können, wie es denn so läuft. Und das heißt, du brauchst Beurteilungskriterien. Das heißt, komplett beliebig ist es nicht. Das heißt, du brauchst schon gewisse Werkzeuge, möchte ich es gar nicht nennen, aber es eine strukturierte Herangehensweise, die so flexibel ist, dass sie in verschiedene Kontexte passt. Aber ich muss irgendwann mal wissen, läuft es in dem Team gut oder schlecht? Also das müssen wir für mich, damit ich auch mal weiß, damit ich mich orientieren kann. Ja. Es ist nicht alles völlig relativ. Das ist übrigens etwas, was mich in der Diskussion, was man so in den letzten Jahren über Agile Coaches und so, da hat es mal so eine Strömung gegeben, die generell so mit einer absoluten Offenheit sozusagen an ein Feld herangegangen sind und sagen, okay, die Leute sind sozusagen in der Lage, ihre Probleme selbst zu lösen, ich muss nur im Prinzip die richtigen Fragen stellen und ein bisschen konstruktiv und positiv sozusagen auf sie zugehen und dann löst sich das alles. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht.
Ja, die Leute müssen auch Verbesserung wollen und die Leute müssen auch in einer Umgebung sein, die Verbesserung zulässt. Also nur mit hingehen und staue Fragen stellen, ist ja nicht getan, wenn du kein Backing von oben und von unten irgendwie hast, Dinge zu verändern. Also.
Nein, es ist nicht das. Das sind ganz konkrete Werkzeuge, die man anbieten muss, damit man überhaupt nicht mehr so weit kommt.
Ja, okay, vielleicht kann ich aber nicht folgen. Was denn zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel Visualisierung von Arbeit. Wie visualisiere ich Arbeit so vernünftig, dass sie in einem System Sinn macht? Ja? Also das ist etwas, das muss ich liefern können. Ja?
Okay.
Warum nicht? Den Umständen entsprechend, ja? Mit welchem Tool auch immer, aber ich muss da was Sinnvolles zeigen können oder gemeinsam erstellen können, schaffen können. Ja? Zum Beispiel.
Ja? Das ist ja deine Definition. Also könnte ja die Definition sein, also du musst ja erst genau dein Modell von dem erschaffen, was du messen möchtest, um dann gewisse Teilaspekte messen zu können.
Ja. So.
Macht Sinn.
Aber also man merkt, wir könnten die ganze Nacht diskutieren noch.
Ja, das ist auch cool. Und das ist auch, ich bin auch eigentlich sehr, also das geht zu weit ins Detail, aber die ganzen Werkzeuge da drumherum sind natürlich alle super spannend. Und natürlich kann man überall noch was Neues lernen, weil gewisse Dinge funktionieren in gewissen Kontexten und gewissen Teams. Und manche Leute sind halt anders und da. Die leben sehr gut und arbeiten glücklich und zufrieden und sustainable und können ihre Familie ernähren und sind froh über das, was sie bauen, obwohl sie anders arbeiten. Ne? Na dann, ja, vielen Dank, dass du da warst, Christian.
Herzlichen Dank fürs Einladen, habe mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Ja, und vielleicht auch bald mal wieder, nachdem wir da noch ein paar Sachen zu besprechen haben.
Okay. Ja, cool, super, Dankeschön.
Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Super. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.